Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
Hallo und herzlich willkommen, Diana Tibes im Der Hund Podcast.
Hallo.
Hi, ich freue mich, dass es geklappt hat. Du bist, also ich kenne dich in erster Linie als Buchautorin. Du hast schon einige Bücher, habe ich gesehen, im Müller-Rüschlikon-Verlag veröffentlicht. Und das ist eine wilde Bandbreite. Einmal das Thema, das wir heute abdecken wollen, da geht es um Naturheilmittel für Hunde. Dann ein Buch über die 5 Hundetypen ist von dir und es geht auch einmal um Hühner. Also
Ja,
ganz spannende Mischung.
das, ja, wie kam das? Ich weiß es gar nicht. Also eigentlich wollte ich ja Fachbücher schreiben über Hunde und Pferde. Eigentlich war der große Wunsch ein Pferdebuch. Das ist es immer noch nicht geworden. Das erste Buch war das Buch über die 5 Hundetypen in der TCM, genau. Dann kam meine Lektorin, die Programmdirektorin von Müller-Rüschlikon und sagte, Mensch, ich sehe immer die tollen Hühnerbilder. Lass uns doch mal irgendwas Tolles über Bücher machen und über Hühner machen. Und ich so, ja, ich sag, Hühner machen glücklich. Und dann sagte sie, ja, haben wir schon mal einen Titel. Und so kam das dann mit den Hühnern. Die Hühner sind einfach lustig. Das musste irgendwie her. Genau, das hatte jetzt, da sind zwar auch ein paar Tipps drin und so, aber in erster Linie ist das ein Spaßbuch, das gute Laune macht. Und das neue Buch ist tatsächlich das dicke. Da ist ganz viel Herzsaft und Hirnschmalz drin. Das ist das Buch über 125 Naturheilmittel für den gesunden Hund. Genau, da geht es um Kräuter und Zusätze. Und das ist ganz schön dick geworden. Das
Sehr
war ein
gut.
bisschen außer der Reihe. Ja, genau.
Ein bisschen eskaliert dann.
Ja, das passiert schon mal.
Du bist aber selber jetzt keine Hundetrainerin.
Genau, ich bin seit, jetzt muss ich rechnen, oh Gott, 19 Jahren. Ja, nächstes Jubiläum. 19 Jahre bin ich jetzt Tierheilpraktikerin, bin ich geprüft worden, war da aber noch ganz normal, wie im normalen Leben Angestellte in einer landwirtschaftlichen Genossenschaft und habe dann ein Kind bekommen. Und habe dann Ausbildung weitergemacht in diesem Bereich, weil mich das einfach so gefesselt hat, ne? Die Naturheilkunde. Und habe dann TCM gelernt. Also ich mache traditionelle chinesische Medizin, Akupunktur für Hunde und Pferde. Und dann ging das los. Dann habe ich gemerkt, wie groß dieses Thema ist und wie spannend. Und wenn du da einmal anfängst, das ist wie so ein Wespennest, musst du irgendwie immer weitermachen und habe dann noch ganz viel über Kräuterheilkunde gelernt, habe da viele Seminare gemacht. Webinare sind ja noch ziemlich neu. Und dann kam die Osteopathie für Hunde und dann hinterher auch noch eine Ausbildung, Osteopathie für Pferde. Ja, und irgendwie habe ich nicht aufhören können. Jetzt ganz frisch habe ich bestanden die Kräuterpädagogik. Also ich bin jetzt auch
cool.
Zertifiziert für Menschen, dass ich so Kräuterwanderungen mache und so Workshops. Aber ich bin seit 13 Jahren, meine Tochter ist jetzt 14, seit 13 Jahren selbstständig in eigener Praxis und behandle halt Hunde und Pferde mit TCM und Osteopathie und eben Kräuter und Ernährung. Ja. Also habe ich schon was mit Hunden zu tun, aber eben nicht als Trainerin. Nee, nee. Ich war sogar selber beim Hundetrainer mit meinem Dackel. Also
was hast du für Hunde?
Ich hatte viele, viele Jahre einen Ridgeback-Mischling Higgins. Das ist auch der kommt sehr viel im ersten Buch vor. Der ist fast 14 geworden. Dann hatte ich ein Jahr oder fast zwei sogar gar keinen, weil das die Lücke, das tat richtig weh. Higgins und ich, wir waren echt, das war so eine super Turbo-Beziehung. Und dann bin ich auch tatsächlich mal in Urlaub gefahren, solche Sachen gemacht, aber es geht halt nicht ohne Hund. Und da ich einen Begleiter haben wollte für die mobile Praxis, irgendwas Kleinformatigeres als ein Ridgeback, es ist dann durch Umwege hat ein zwergrauer Dackel zu mir gefunden, namens Karl-Heinz. Und Karl-Heinz ist echt der Knaller. Karl-Heinz ist jetzt 2,5 und ist wirklich jeden Tag dabei und ist dackelt durch und durch, buddelt für sein Leben gern und frisst aber auch tatsächlich jegliche Kräuter, die ich ihm hinhalte. Aber dann, wenn ich so Fotos machen will, ne, für irgendwelche Artikel halt oder Bücher, dann muss ich mich beeilen, weil immer da, wo mein Interesse hingeht, da guckt er halt auch genau. Und der futtert Schafgarbe. Heute Morgen hat er Inkarnatklee gefuttert. Ich muss immer aufpassen, dass da nichts Giftiges bei ist. Aber ich glaube, da hat er einen recht guten Instinkt. Ja, Karl-Heinz, 2,5, so ein schokofarbener Dackel, der ist sehr lustig.
Und Karl-Heinz ist auch Coverstar auf dem neuen Buch.
Ja, ganz mittendrauf. Das habe ich damals gesagt. Wir hatten für das erste Buch, sollte der Higgins nicht, weil der Higgins war halt ein Ridgeback-Mix, sehr dunkel, so auch fast gestromt. Und da hieß es dann, nee, so ein dunkler Hund, das sieht so gefährlich aus, das ist nicht ansprechend. Da war ich ganz traurig, aber ich habe das verstanden. Zweiten Buch sollte ich mit drauf. Das kriege ich jetzt noch irgendwie, denke ich immer, mein Gott, ich auf so einem Cover mit so einem Huhn. Und aber dann habe ich gesagt beim dritten Buch, jetzt doch bitte der Kräuterdackel, weil der wirklich mein Chefassistent ist und der ist jetzt auf dem Cover, genau.
Schön. Wir haben ja im Vorfeld schon immer mal wieder Kontakt gehabt zu dem neuen Buch, zu dem Kräuterthema, und da kam immer wieder raus, dass du einfach sehr, sehr engagiert in dem Thema bist, dass das sehr viel Leidenschaft bei dir weckt. Gab es da irgendein Event, warum das so ist? Also es ist ja manchmal so, dass man, keine Ahnung, dem eigenen Hund durch sowas sehr gut helfen kann und dann entwickelt man da so eine Leidenschaft. Gab es sowas bei dir?
Ach, bei den Kräutern nicht direkt. Also dem ersten Hund, dem Higgins, habe ich viel mit Akupunktur geholfen eigentlich. Und der war auch immer ein bisschen Pingel. Also der hätte das jetzt gar nicht so gegessen. Aber ja, wie bin ich zu den Kräutern gekommen? Ich glaube, einfach immer schon bin ich ein Naturmensch. Ich war immer gern draußen. Und war aber auch, wie ganz viel andere, wie ich das jetzt immer feststelle, wenn ich so von Kräutern erzähle, dann sagen die, wie das wächst hier, wie das hast du hier gefunden? Und ich sage, ja, muss halt einfach mal hingucken, ne? Das ist bei mir auch noch recht neu, also neu jetzt auch schon ein paar Jahre, aber ich finde das einfach interessant, sich damit näher zu befassen. Es war halt auch immer Thema in meinen Ausbildungen, aber so richtig gefesselt kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nicht, wer es schuld ist. Vielleicht meine Oma, die schon Holundersaft oder Holundersirup für krank, wenn man krank war, ne? Auch wir Kinder, wir kriegten das dann. Leider kriegte ich das mal mit Alkohol. Es gab immer den für Kinder und es gab den für Erwachsene. Und ich hatte irgendwie ein paar Tage bei meiner Oma schlafen müssen. Meine Eltern waren nicht da und dann wurde ich krank. Ich kriegte Grippe und Oma so, ah, kein Problem, wir haben mal Holundersirup. Und hat dann leider nicht aufs Etikett geguckt. Was soll ich sagen? Ich habe geschlafen, geschlafen, geschlafen. Mit Sicherheit auch furchtbar geschwitzt, wie man das ja durch Holunder macht. Und als ich dann irgendwann wieder wach wurde, völlig verkatert, war aber die Grippe weg. Und sie hat dann auch hinterher das meiner Mutter gestanden. Aber ja, was soll ich sagen? Vielleicht war es das. Ich weiß es nicht. Nein,
Mega.
die Kräuter sind einfach toll. Die sind so vielseitig, so schön. Nicht alle. Ja, eine Kratzdistel ist wirklich nicht toll oder auch die Brennnessel. Man ärgert sich immer wieder, wenn man dran fasst. Aber da ist so viel Kraft hinter. Und wenn man, wie gesagt, das ist bei mir so, wenn ich dann einmal mich so vertiefe, wenn ich irgendwas mache, dann mache ich das richtig. Das ist einfach spannend. Ich finde es spannend.
Cool. Jetzt sind wir natürlich auch ganz gespannt, dass du ein bisschen was von deinem Wissen mit uns teilst, jetzt hier auch im Podcast, was in deinem Buch alles so vorkommt und vielleicht auch so, ja, die ein oder andere Zauberkraft von so einem Kräuterchen. Also du hast jetzt gerade schon die Brennnessel angesprochen, die wächst ja überall.
Oh ja.
Jetzt erstmal eigentlich hat man keine positiven Assoziationen mit einer Brennnessel, weil wenn man durchläuft, tut es weh. Und gerade jetzt im Frühjahr sind die ja so richtig saftig und so brennen so richtig eklig. Warum ist die Brennnessel etwas Positives?
Das Brennen ist allein schon positiv, wenn man das mag. Also auch hier wieder meine Oma, die hat sich Brennnesseln gepflückt und dann in so einem Bund auf das Knie geschlagen. Und ich habe das als Kind, ich denke immer so, wow, warum tut die das? Das ist doch Hölle. Weißt du, so,
Selbstkasteiung, ja.
als Schnecke, weißt du, wenn du so mit einer kurzen Buchse durch die Wiese rennst, wie oft habe ich so, aua, ne, diese blöden Brennnesseln. Und meine Oma hat das extra gemacht. Er hatte halt Rheuma und schlimme Arthrose im Knie. Und da ist schon ein ganz großes Einsatzgebiet. Ne? Also man sagt, dass die Brennnessel längst ausgerottet wäre, wenn sie nicht brennen würde. Und aber es ist nicht, weil sie stört, sondern weil sie so heilsam ist. Weil eigentlich ist die Brennnessel, ich glaube, die größte Heilpflanze Europas und auch am meisten Wirkstoffe drin. Also mal abgesehen vom Chlorophyll, was da drin ist, ist unheimlich gesund für uns Menschen. Ist da ganz viel Eisen drin, da ist Kalium drin, also es ist blutbildend, es schwemmt dir alles aus dem Körper, was da nicht hingehört. Ne? Also Schlacken ist ja immer so ein Thema, wo man sagt, das gibt's nicht. Ja, schon. Es gibt schon Giftstoffe, die sich ansammeln und das spült die halt aus dem Blut, aus den Nieren, aus dem Gewebe einmal wirklich komplett raus. Stärkt dir das Blut. Man sagt sogar, dass nochmal zum Thema Arthrose und Rheuma, dass wenn man die, kennst du noch den Spruch, wenn du in die Brennnesseln gefallen bist, dann kriegst du später kein Rheuma. Da ist ja was dran, ne? Wenn, also ich sag mal, du kriegst Brennnessel auf die Haut, dann kriegst du ja diese blöden Pusteln. Und man sagt, dass wenn diese Pusteln auf gesunden Gelenken, auf gesunder Haut ist, dass das einfach, dass dieser Füllstoff in diesen Pusteln normale Körperflüssigkeiten sind. Machst du das aber auf einem geschwollenen Gelenk oder auf einem Hämatom, dann hat man festgestellt, die Forschung ist ja Gott sei Dank immer mehr interessiert an Pflanzen, dass dieses Exsudat, was da so drin ist in diesen Pusteln, tatsächlich, dass da kranke Stoffe drin sind, dass das also rausgespült wird. Und das hat halt einen unheimlichen reinigenden und schmerzstillenden Effekt, wenn das Brennen aufhört. Also die Brennnessel ist großartig. Man nennt sie auch hier. Ich habe so Brennnesselsamen hier, habe ich auch im Buch, habe ich dieses kleine Gläschen. Das nehme ich immer mit auf Kursen. Ich sag mal, probiert mal. Die schmecken total nussig, sind total lecker im Müsli und die werden Viagra des Gartens genannt. Wisst ihr Bescheid. Also das gilt nicht nur für Männer, auch für Frauen. Das gibt Kraft. Da sind so Phytoöstrogene und Testosterone, also jetzt keine körpereigenen, sondern pflanzliche, ne? Also ähnliche hormonwirksame Stoffe. Die geben halt Kraft. Das ist in der Rekonvaleszenz super. Zu früher haben Viehhändler, ne? Wenn die dann so einen alten Gaul da kriegten und den wollten so gewinnbringend wieder verkaufen, der hat Brennnesselsamen bekommen. Der war innerhalb kurzer Zeit wieder mit glänzendem Fell und mehr Lebenskraft da. Also da ist wirklich was dran. Und es schmeckt gut.
Wie würdest du das beim Hund jetzt einsetzen? Also ich glaube, jetzt von außen auf die Gelenke ist
Oh
wegen
Gott.
des Fells jetzt nicht so sinnvoll.
Nee, der Dackel
Wie die
heute
Oma
Morgen,
gemacht hat.
wir waren heute Morgen an der Ruhr und da ist der Dackel da auch an so Brennnesseln vorbei und dann ist er draufgetreten, stand da dann das Pfötchen hochgehalten. Also ich sag nur rauer Dackel, total der super Kerl, aber weh, es tut was weh. Nein, also nicht äußerlich. Also Brennnesseltee ist halt gut. Was du machen kannst, sind Brennnesselfrischpflanzenpresssäfte. Boah, das ist immer mein Endgegner, dieses Wort. Frischpflanzenpresssäfte. Die kannst du für den Hund sehr gut einsetzen. Immer kurweise, nie dauerhaft. Und die Brennnesselsamen, da die ja nicht kauen, die Hunde, musst du das einmal in Mörser, ne? Einmal so anmörsern und da frisch jedes Mal frisch übers Futter. Dann fressen die das mit. Das schmeckt total gut. Ähnlich wie Hanfsamen. So ganz nussig und auch Hanfsamen hat ganz viel Öle und so super wertvoll. Aber das musst du klein mörsern, weil sonst kommt das genau so wieder hinten raus. Und siehst du dann beim Einsammeln.
Sehr, sehr spannend. Okay, also ich habe schon sehr viel gelernt gerade. Machen wir weiter mit einem absoluten Klassiker, den man auch überall findet, der Löwenzahn. Also ich habe schon gelernt von einer Freundin, dass man wohl im Frühjahr ganz fantastisch, was war das, Löwenzahn,
Honig kannst du machen.
Honig, genau, Löwenzahn Honig.
Ja, und dann kannst du die
Abgefahren.
Kapern, diese Knospen als Kapern einlegen. Wenn du ganz zarte Blätter findest, kannst du ihn einfach essen. Also
Muss
Löwenzahn
halt
kannst
immer
du
gucken,
komplett
wo
essen.
man. Ich muss gucken, wo man sammelt.
Oh ja.
Also, das ist ja idealerweise, ne, sammelt man so auf der Gassi-Runde, aber man sollte natürlich gucken, wo jetzt nicht unbedingt ein Hund drüber gepinkelt hat.
Nee, also da muss man wirklich drauf achten. Genauso auch, ich würde jetzt nicht am Straßenrand pflücken, ne? Aber es gibt ja wirklich eben eigenen Garten. Also man soll sich gar nicht drüber beschweren, sondern man soll es aufessen. Es ist natürlich, im Frühling schmeckt er ein bisschen bitter, ne? Also im Frühling ist mehr Bitterstoff drin als jetzt im Herbst. Dafür wirkt der Frühlingslöwenzahn halt auch viel besser. Früher war es gang und gäbe, obwohl Brennnessel oder Löwenzahn, das hat man als Frühlingskur gegessen. Das war total normal. Und der Löwenzahn ist auch total verkannt.
Würdest du das einfach jetzt für einen Menschen in den Salat packen oder
Ja.
die Blätter in Salat, die
Die
Blumen?
Blätter in Salat. Also ich kenne viele, die essen sogar die Blüten. Der Dackel übrigens auch. Ne? Der frisst die Stängel wie so Spaghettis, wie so bei Susi und Strolch, weißt du?
Geil.
Der frisst diesen Stängel so und dann zack, 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 kommt die Blüte immer näher und dann frisst er die Blüte mit. Also ein Hund, wenn er das frisst, der darf ruhig 3, 4 Blüten davon mit Stängel essen. Ne? Also ich bin noch groß geworden mit diesem Märchen, dass dieser weiße Saft im Löwenzahn giftig ist. Das ist totaler Bullshit. Nee, der ist super gesund. Du kannst damit sogar so Tattoos machen. Hast du das schon mal gemacht? Das ist total lustig, wenn du mit Kindern unterwegs bist. Diese Stängel, dann schneidest du die so ab oder reißt die halt ab und dann tupfst du die auf die Haut. Und dann kannst du da ein Herzchen tupfen. Und wenn du das eine Minute wartest, bis das trocken ist, wenn da Licht drauf kommt, dann kann man das sehen. Also keine Sorge, es ist kein Dauertattoo, ne? Kannst du wieder abwaschen. Aber das ist für Kinder immer der Super-Gag, wenn du mit so Kindern unterwegs bist. Nee, du musst schon gucken, wo du es pflückst. Und Hunde fressen es auch nicht so gerne mit. Wie gesagt, hat ja nicht jeder so einen Kotterdackel wie ich. Kleinschneiden versuchen halt, ne? Oder du kannst auch da wieder diesen Frischpflanzenpresssaft nutzen. Großartig, super großartig. Da ist dann alles drin, weißt du? Da hast du den Stängel, die Blüte und das Blatt. Aber immer nur kurweise, weil es regt halt auch die Nieren an. Was ein großer Vorteil ist, weil in erster Linie ist es eine Leber- und Gallenpflanze. Ne? Also es ist einmal, gelbe Pflanzen sind häufig immer Signatur für leberwirksam. Nicht immer, gibt auch Giftpflanzen, um Gottes Willen. Aber das ist auch wieder reinigend durch diese Antreibung der Galle, wird die Leber befreit. Es ist verdauungsfördernd, appetitanregend. Und man sagt, Löwenzahn entspannt die Muskeln. Also wenn du so, um jetzt wieder bei den Hundetypen mal reinzugucken, also wenn ich die 5 Hundetypen habe und ich hätte da so einen Holztyp, das ist so ein Lebertyp, die sind ja oft so, ne, Nacken verspannt, Muskulatur verspannt, so gedrungene, feste Hunde, die ja schon mal so ein bisschen frech sind, die immer wieder mal nachfragen, ob sie nicht doch die Rangfolge irgendwie mal irgendwie ändern dürften. Na, immer nach mir. Die Sintflut, die profitieren total von Löwenzahn, weil das einfach Muskulatur entspannt. Das macht ein bisschen geschmeidiger, sowohl Muskulatur wie auch den Kopf.
Mega.
Muss gerade schmunzeln. Ich habe gerade geguckt, wo er ist. Mein Dackel ist gerade reingekommen und der weiß das, wenn ich zu tun habe. Der ist ins Bett gehüpft, das sieht man jetzt Gott sei Dank nicht. Hat gerade das ganze Bett umgewühlt und liegt jetzt unter der Decke und schläft.
Herrlich. Ja, witzig, der wurde tatsächlich dann schon früh auf so Kräuter geprägt. Hat das irgendwie angenommen, deine Leidenschaft.
Ja, irgendwie war der halt immer mit, ne? Ist ja mein Chefassistent. Und sag ich immer. Und ja, ich trotzdem, Higgins war auch immer mit. Der hat das nicht gegessen. Ich weiß nicht, vielleicht weiß der Dackel einfach, was ihm gut tut. Ich weiß.
Sehr schön. Gibt es irgendwie so Pflanzen, von denen wir gar nicht wissen, dass die irgendwie besonders sind? Also wirklich so Geheimtipps. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass dann Leute erstaunt sind und sagen, wie das wächst bei uns, wie das ist sinnvoll, wie das könnte ich mal mitnehmen.
Also, wenn man ja nichts zutraut, ist zum Beispiel das Gänseblümchen. Oder was könnte man mal so mitnehmen? Gute Frage. Weißdorn ist auch so total. Weißdornhecken wachsen ja auch so viel. Ne? Und einfach mal so ein paar Blüten und Blätter abgezupft. Also ich habe das Glück, ich habe eine Riesenhecke bei uns im Garten. Auch die Nachbarn haben ganz viel, aber ansonsten einfach mal fragen. Man braucht ja für so ein 250 ml Fläschchen gerade mal eine Handvoll, ne? Und dann schneidest du das ein bisschen klein, schüttest da Wodka drauf und dann hast du eine Weißdorn-Tinktur nach 4 Wochen. Oder du trocknest es und machst einen Tee draus. Auch die Beeren, auch wieder mein Dackel, ne? Der frisst die Beeren so, obwohl die sind total mehlig. Also ich habe sie mal probiert. Schmecken tun die nicht. Also geht so, ne? Da hat man früher sogar Mehl draus gemacht, wenn man nichts anderes zur Verfügung hatte, weil die heißt auch Mehlfrucht, ist auch ein Stein drin. Aber es gibt keine bessere Pflanze fürs Herz. Also diese ganzen Hundesenioren, die so ein bisschen herzschwach werden, wo der Kreislauf schon mal nicht so gut ist, die an Muskulatur verlieren, ne? Die Durchblutung nicht gut ist. Da einfach so ein bisschen Weißdorn. Und das kriegt man ja. Also selbst wenn man es nicht pflücken möchte, weil man nicht weiß, wie er aussieht, um Gottes Willen, nicht einfach irgendwas pflücken, bitte. Man kann das ja auch wunderbar in der Apotheke bestellen. Es gibt inzwischen so viele Firmen, die das als Kraut anbieten. Und du hast immer einen Effekt. Natürlich als Langzeiteffekt. Das ist ja so bei Pflanzen. Das geht ja nicht zack wie so eine Aspirin. Aber man muss bei manchen Sachen einen Tag dauern, warten, bis es wirkt. Bei manchen dauert es, wenn du so an die Adaptogene gehst, also die so ein bisschen die Stressresistenz fördern. Passionsblume, Hopfen, Lavendel. Da brauchst du schon mal so 2 Wochen dauernd gegeben, dass es wirkt, ne? Aber es gibt nie jemanden, der sagt, ich habe Weißdorn gegeben, ich merke nichts. Das merkt jeder.
Da jetzt die Beeren oder die die Blätter?
Also am wirksamsten und am meisten verwendet werden eigentlich Blätter und Blüten. Du kannst die Beeren aber auch trocknen Im Dörrautomat oder irgendwo, weiß ich nicht, auf Papier oder du kaufst sie halt. Und beim Hund, wie gesagt, musst du es mahlen, ne? In so einer Kaffeemühle, das geht. Oder du kaufst es halt einfach. Die Beeren bilden noch ein bisschen das Blut mit, ne? Es ist ja auch rot, die sind auch mal wieder entzündungshemmend dazu, sind Flavonoide drin. Und die Blätter und die Blüten, die wirken halt, die haben unheimlich eine Wahnsinnswirkung aufs Herz.
Cool. Ja, ich kenne das, weiß schon, dass man das halt pflanzt fürs Wild, dass die gute Äsung haben. Die essen das
Ja,
ja auch sehr,
genau,
sehr
die Rehe
gerne.
knabbern das ab, genau. Ach, da gibt es so viel. Geh in deinen Garten, Salbei, Oregano. Wie gesagt, Gänseblümchen, Spitzwegerich, du kannst dich da austoben. Also das, was oft so als Unkraut verschrien wird, ich habe jetzt versucht, das anzupflanzen. Also ich habe jetzt, früher hatte ich, ach Gott, weiß ich, die Rosen sind geblieben, weil Rosen liebe ich, aber ich hatte früher ganz viel Buntes bei mir im Garten. Und inzwischen sind die Hochbeete auch keine Radieschen mehr, so wie früher, sondern nee, da sind jetzt Heilpflanzen drin. Und ich mache und tue und versuche das anzupflanzen und dann guckst du auf den Parkplatz, da wächst es besser. Ne? Das ist echt total, total frustrierend. Dann siehst du da den Löwenzahn, der sich da irgendwo durch den Asphalt bohrt oder die Gänseblümchen. Vergiss mal nicht, tatsächlich, es ist jetzt keine Heilpflanze, aber was da alles wächst. Und dann denke ich immer, Mensch, Leute, ich versuche es euch hier ganz gemütlich im Garten zu machen. Und es klappt halt nicht mit jeder Pflanze. Ne? Dafür hat sich jetzt, oh, ich habe so gefeiert, das Johanniskraut bei mir wild aus. Das ist wunderschön. Ich freue mich wie doof. Andere hätten es wahrscheinlich ausgerissen, weil es wächst so auf dem Weg. Aber ich werde davon ein ganz tolles Rotöl machen. Ne? Das ist das Arnika für die Nerven, sagt man. Gerade Johanniskraut ist, kennt jeder so, da hat es Beruhigendes, ne? Wenn man so Winterdepressionen hat. Aber dieses Rotöl, was entsteht, ist zum Beispiel mega bei Nervenschmerzen, bei Narben. Das war früher ganz super als Wundheilung. Und das ist gegen diese resistenten, jetzt muss ich überlegen, wie es heißt, MRSA-Keime,
Krankenhauskeime,
genau.
ja.
Das Johanniskraut. Rotöl, das wächst wirklich auch überall, auch an der Ruhr, überall siehst du es.
Krass, jetzt wundere ich mich auch nicht mehr, warum dein Buch so dick geworden ist. Also, jetzt wissen
Schreibe
wir
ja
alle, dass es sehr umfangreich ist.
auch.
Nein, ist ja total spannend. Ich meine, allein schon, wenn du erzählst, was es für Möglichkeiten gibt, diese Kräuter überhaupt zu verarbeiten. Also entweder nur klein schneiden oder irgendwie in Wodka einlegen oder trocknen und mörsern. So viel habe ich jetzt schon
Ja,
mitbekommen.
oder als Tee, ne?
Als Tee, genau. Das ist ja unfassbar spannend. Was war das, was für ein Gläschen, was du da gerade hochgehoben hattest? Was war da drin?
Warte, was hatte ich denn hier? Da war Gänseblümchen-Tinktur. Das sind so Apothekerfläschchen. Ich mag die ganz gern. Die haben so einen Glasdeckel, ne? Und die kannst du gut verschließen. Das sind jetzt einfach Gänseblümchen, die ich vom Rasenmäher gerettet habe. Ich musste dann doch mal wieder Rasen mähen und habe dann einfach Gänseblümchenöl gemacht. Daraus habe ich eine Gänseblümchensalbe gemacht. Das ist gut gegen Prellung. Wenn du dir einfach wehgetan hast, wenn du blaue Flecken hast, auch gegen Juckreiz, schuppige rote Haut, Gänseblümchensalbe. Also harmlos, ne? Du machst einen Warmauszug, das ist jetzt noch eine weitere Möglichkeit. Du nimmst eine Handvoll Gänseblümchen. Entweder mörserst du die ganz kurz an, also dass du die so ein bisschen kaputt machst, oder einfach mal mit einem Messer drüber und dann schmeißt du die in Olivenöl, sodass die bedeckt sind. Im Wasserbad. Und dann lässt du die da so eine Stunde, zwei, so bei 60, 70 Grad. Gehst du zwischendurch mal gucken. Ich habe immer so ein Thermometer drin. Sollte halt nicht heißer werden, weil sonst frittierst du die kleinen Blümchen. Das macht ja keinen Sinn, ne? Also so bis 70 Grad ist Grenze. Und danach salzt du das ab.
Also Öl drüber und dann ins Wasserbad. Also.
Genau, ich habe immer so ein kleines Töpfchen, das steht in einem großen Topf mit Wasser. Und da habe ich dann das Öl mit den Gänseblümchen drin. Mit dem Thermometer. Und dann lasse ich das da, wie gesagt, eine Stunde, zwei so da rumsimmern und rühre ab und zu, weil ich meine, immer so ein bisschen muss man dabei bleiben. Es hat auch was mit Aufmerksamkeit und Liebe hineinbringen zu tun. Außerdem macht es Spaß, es riecht gut. Und dann rührst du dir da halt ein, zwei Stunden und dann salzt du das ab. Und die Richtschnur ist, dass du pro 100 ml Öl, was du dann hast, 10 Gramm Bienenwachs. So, diese Pastillen habe ich, schmeißt du da rein, erwärmst das nochmal, wie gesagt, auch wieder nicht mehr wie 70 Grad, bis sich der Bienenwachs auflöst. Und dann schüttest du das in so kleine Behälter und dann wartest du, bis es hart wird. Dann hast du Salbe. Also es ist überhaupt kein Hexenwerk. Und dann, wie gesagt, hast du ganz tolle Sachen. Hier habe ich die Tinktur davon gemacht, damit man so Umschläge machen kann. Ne? Gerade bei Pferden, wenn die so Sehnenverletzungen haben oder so. Total gut. Die Gänseblümchen, sowieso meine Lieblingsblume.
Wahnsinn. Diana, vielen, vielen Dank für den Einblick. Ich bin jetzt schon total begeistert. Ich freue mich auch schon auf deinen Artikel in der nächsten Ausgabe, also in der Hundausgabe vom Juli, werden wir auch noch mal was zur Kräuterkunde drin haben, was man beim Gassi mitnehmen kann, wo man mal die Augen offen sein, halten sollte und wie man seinem Hund auch damit helfen kann. Bin ich sehr gespannt. Du darfst noch Werbung für dein Buch machen.
Ja, welches? Nein, also ich nehme mal an, es geht, wir nehmen das Kräuterbuch, ne? Das
Unbedingt.
heißt über 125 Naturheilmittel für den gesunden Hund. Kali prangt ganz vorne drauf. Da geht es um viele, viele, viele Kräuter, aber auch Nahrungszusätze. Also ich habe zum Beispiel auch die Heilerde mit drin oder was habe ich noch mit drin? MSM. Auch was, was nicht unbedingt hier wächst, Kurkuma oder Weihrauch ist mit drin. Dann habe ich was geschrieben über ein kleines Kapitelchen über Vitalpilze. Ich habe immer geschrieben, einmal, was ist für ein Wirkstoff in der Pflanze, wie kann ich das anwenden, was sind das für Indikationen, also wann macht das Sinn, das anzuwenden, wie lange darf ich das anwenden, gibt es Nebenwirkungen, finde ich ganz wichtig, weil viele Bücher schreiben gar nicht, es gibt Nebenwirkungen. Ne? Also wenn du lange Zeit Gerbstoffe fütterst, kann das halt echt auf den Magen gehen oder die Wirksamkeit von Medikamenten runtersetzen. Das ist auch wichtig, finde ich. Und als kleines ja, dazu Gabe habe ich für meine ganzen TCM-Kollegen oder auch die TCM-Interessierten immer reingeschrieben, was hat das für eine TCM-Wirkung? Ne? Ist das kühlend, ist das wärmend, stärkt das Blut, das Qi, auf welchen Funktionskreis wirkt das ein? Das ist einfach ein echter Mehrwert. Dann habe ich geschrieben, was gibt es Neues aus der Forschung oder was sagt die Geschichte dazu? Ne? Gibt es da lustige Sagen drumrum? Und weil ich jedes Mal, wirklich jedes Mal in der Therapie die Frage gestellt bekomme, kann ich das auch nehmen, wenn ich für irgendeinen Hund ein Rezept erstelle oder sage, hier, fütter mal das und das dazu, weil ich habe das nämlich auch, heißt es dann, habe ich immer noch so einen ganz kleinen Absatz für den Menschen zudem hilfreich bei, also auch was diese Pflanze für uns, also Nutzbringendes tun kann.
Klasse. Vielen herzlichen Dank, Diana Tibes. Buch verlinken wir auf jeden Fall unterm Podcast. Und das hat voll Spaß gemacht mit dir. Vielen herzlichen Dank, war richtig
Ja,
cool.
ich habe mich auch gefreut. Dankeschön.
Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.